Ja, dann fangen wir mal an. Also wir haben das fabulierende Denken, die Einbildungskraft, aufgezeigt am Beispiel des mythischen Denkens in der letzten Woche und des animistischen, magischen Denkens in der Woche davor. Und heute will ich das noch mal ein bisschen verdeutlichen am Beispiel der Magie, am Beispiel von Ideologien und Vorstellungssystemen, die in den vorindustriellen Kulturen herrschend waren. Ein Beispiel aus der Medizin oder aus der Alltagspraxis, die Walnuss. Die Walnuss wurde als Mittel gegen Gehirnkrankheiten benutzt. Und zwar, weil die Walnuss eben eine gewisse optische Ähnlichkeit hat mit dem Gehirn. Dachte man, wenn etwas ähnlich aussieht, dann muss auch dieselbe Substanz da drin sein. Das heißt, man dachte, dass die Walnuss mit dem Gehirn substanziell identisch ist. Und also, wenn ich Walnüsse zu mir nehme, dann werden die Gehirnkrankheiten wieder verschwinden. Wobei man ja sagen muss, der Trugschluss ist hier ein doppelter mindestens. Zum einen gibt es den Trugschluss von der optischen Ähnlichkeit auf eine Ähnlichkeit der Sache selbst zu schließen. Die Walnuss hat ja mit dem menschlichen Gehirn recht wenig gemein. Und wenn man Dinge nach sachlichen Kriterien ordnet und klassifiziert, wenn man Dinge wissenschaftlich analysiert oder auch nur richtig über diese Dinge nachdenkt, dann würde man ja nicht auf den Gedanken kommen, dass zwischen Gehirn und Walnuss eine Verwandtschaft bestehen könnte, eine Ähnlichkeit oder gar eine Identität bestehen könnte. Der zweite Trugschluss ist, ja? Ja? Also wahrscheinlich von Kopfschmerz bis zur Schizophrenie. Ja, alles enthalten, was den Kopf, was das Gehirn in irgendeiner Weise beeinträchtigt, da ist dann die Walnuss das probate Mittel. Und der zweite Trugschluss ist natürlich der, zu glauben, dass wenn zwei Dinge einander ähnlich aussehen, das eine auch noch das andere bestärken kann. Das ist ja der Witz. Nicht? Dass, man könnte ja sagen, wenn jemand Kopfschmerzen hat, Walnüsse isst, dann werden die Kopfschmerzen noch schlimmer. Aber hier ist ja der Gedanke, dass die Kopfschmerzen weniger werden, wenn ich Walnüsse esse. Das heißt, man glaubt, dass die Hinzunahme derselben Substanz diese verstärkt. Und dieses Beispiel findet man nicht nur hier, sondern überall. Das ist also ein Alltagsdenken, das weite Verbreitung hat. Das heißt, diese Form von einer Ähnlichkeit auf eine Substanz zu schließen, diese Form des Denkens von einer oberflächlichen Ähnlichkeit auf die tief sitzenden Strukturen hinter der Sache, zu schließen, das ist sehr weit verbreitet und findet sich überall in diesem Denken. Zum Beispiel bei allen magischen Praktiken, wenn ich die Regenmagie praktiziere, also wenn ich gleichsam mit der Gießkanne Wasser versprühe und glaube, so würden die Regenwolken über das ganze Territorium kommen. Das ist ein magischer Ritus. Oder Leute glauben, dass wenn sie Flüssigkeiten verschiedenster Art irgendwo hinspritzen, dass dann die Regenwolken erscheinen. Weil man denkt, wenn ich jetzt hier diesen Ritus ausführe, dann wird die Natur im Großen und Ganzen sich diesem Beispiel von mir fügen, als wenn mein kleiner Akt des Wasservergießens dazu in der Lage wäre, die Wolken zu bewegen. Das wird aber geglaubt. Oder wenn ein bäuerliches Ehepaar zur Zeit der Frühjahrsaussaat sich selbst in die Furche legt, ja, um der Natur das Beispiel zu liefern, dem sie nachfolgen soll. Da ist auch der Gedanke dahinterstehend, dass die Fruchtbarkeit des Ehepaares sich verlagert und verstärkt und überträgt auf die Natur. Also die Fruchtbarkeit des Feldes ist eine Folge der Aktivitäten des Ehepaares in der Furche. Ja, das findet man also auch weltweit. Das nennt man mystische Partizipation. Das Gesetz der Teilhabe. Könnten Sie eben die Tür schließen? Das Gesetz der Teilhabe, mystische Partizipation. Ja, man schließt von einer oberflächlichen Ähnlichkeit, die man irgendwie irgendwo findet, darauf, dass alles, was dem ähnlich ausschaut, auch dadurch beeinflusst werden kann. Also, wenn man an Gelbsucht leidet, ja, dann nimmt man halt die Augen des Adlers, weil die gelb sind, und glaubt dann, die Gelbsucht würde verschwinden und so weiter. Nicht? Man könnte 10.000 Bände vollschreiben mit abergläubischen Vorstellungen dieser Art. Und die beruhen eben auf dem Gesetz der Teilhabe, das wiederum eine Funktion des Denkens, der Denkweisen dieser Völker ist. In Versailles zum Beispiel oblag dem Aufseher über das Obst auch die Beleuchtung. Also der Aufseher über das Obst war auch zuständig für die Kerzen. Warum? Da die Bienen das Wachs aus den Blumen saugen, so dass man das sehr gut eingerichtet hat. Also, man imitiert die Natur in der Weise, dass man sagt, da die Bienen das Wachs aus den Blumen saugen, gibt es also eine Verbindung zwischen Blumen, Obst, ja, Blumen, Obst ist die eine Verbindung, und die andere Verbindung ist Wachskerze. Da die Bienen sowohl für das Wachs als auch für die Blumen zuständig sind, muss also der Aufseher in Versailles nicht nur für das Obst zuständig sein, also nicht nur für das Obst seine Aufgabe übernehmen, sondern auch die Beleuchtung. Man übernimmt bestimmte Dinge, weil man sie in der Natur findet und sagt, so müssen wir auch die Gesellschaft einrichten. Und das ist natürlich ein Paraphrasieren auf der Basis ganz hohler Analogien. Solche Analogien finden sich ja immer. Auf diese Art und Weise kann man natürlich alles rechtfertigen, weil man immer irgendein Beispiel aus der Natur findet, nachdem man irgendetwas in der Gesellschaft einrichten kann oder wonach man, womit man irgendein Verhalten, irgendeine Verhaltensweise immer begründen kann. Und das ist ein unlogisches Denken. Nach unserer Vorstellung ist es ein unlogisches Denken, es ist ein parataktisches Denken. Es ist ein Denken, das sich immer nur auf einen einzelnen Aspekt konzentriert und versucht, für diesen einzelnen Aspekt irgendwo eine Parallele zu finden, und die findet sich immer. Zum Beispiel, der Teufel wird durch den Raben demonstriert, das Morgenrot wird durch die Menstruation demonstriert. Die gesellschaftlichen Standesunterschiede zwischen Adel und Bauern erklärt man aus dem Himmel, so wie Sonne und Mond. Sonne ist das größere Gestirn, Mond das kleinere. Also da es am Himmel Sonne und Mond gibt, muss es auch auf der Erde gesellschaftliche Standesunterschiede zwischen Hochstehenden und Niedrigstehenden geben. Das ist ein Topos, der in der alten Welt so verbreitet ist wie die Phrasen unserer Politiker. Das ist, es gibt kaum eine Predigt, wo man nicht sowas findet, wo man nicht Anspielungen auf sowas findet. Übrigens, in Nordkorea heute noch, also in diesem Jahr noch, hat der Diktator seine Herrschaft so begründet, so wie die Sonne am Firmament steht, so ist er der Diktator und die anderen haben sich zu fügen. Also man findet das noch in nicht ganz aufgefrischten Kulturen, heute noch in abgeschwächter Form. Und ich will dafür mal ein Beispiel liefern, um ihm mal zu zeigen, wie weit das geht und wie grotesk für unsere Art und Weise der Weltwahrnehmung dieses Denken geht. Da schreibt Paracelsus, Theophrastus Bombastus Paracelsus, der auch heute noch eine große Rolle spielt in der alternativen Medizin. Er sagt, von fern ist das Gesicht Nacheiferer des Himmels. Also unser Gesicht ist ein Abbild des Himmels. Und ebenso wie der Intellekt des Menschen unvollkommen die Weisheit Gottes reflektiert. Also wir sind fast so schlau wie der liebe Gott. Und wir haben unsere Intelligenz vom lieben Gott und unsere Intelligenz ist ein Abbild der Intelligenz Gottes. Reflektieren die beiden Augen mit ihrer begrenzten Helligkeit das große Licht, das am Himmel Sonne und Mond verbreiten. Also unsere Augen sind eine Widerspiegelung von Sonne und Mond. Der Mund ist Venus, denn durch ihn werden die Küsse und die Liebesworte ausgetauscht. Die Nase ist das kleine Bild des Zepters Jupiters und des Heroldstabes Merkurs. So, was ist hiermit gemeint? Er meint, es ist dasselbe Gesetz, das unser Gesicht geprägt hat und zugleich auch den Himmel gemacht hat und den Himmel charakterisiert und konstruiert. Es ist nicht zu verstehen als eine dichterische Metapher. Wir verstehen sowas als einen Höhepunkt dichterischen Schaffens, wenn man solche Analogien herstellt. Das ist hier nicht gemeint, sondern Paracelsus sagt, wir können dies erklären aus der natürlichen Zwillingshaftigkeit der Dinge. Zwillinge ähneln sich vollständig, ohne dass jemand sagen könnte, welcher von beiden, so sagt er, dem anderen seine Ähnlichkeit gegeben hat. Ja? So erklärt er auch die Welt. Das heißt, wir können gar nicht sagen, ist unser Gesicht die Ursache des Himmels oder ist der Himmel die Ursache unseres Gesichtes? Das ist aber hier als eine Identifikation gemeint. Es ist nicht gemeint als eine Schönfärberei oder als eine Metapher, sondern Mikrokosmos gleich Makrokosmos, so wie man einen großen Kristall in viele kleine Kristalle zerschlägt und in jedem kleinen Kristall noch etwas von dem großen Kristall wiederfindet, so ist das auch hier gemeint. Es ist dasselbe Gesetz, das hier waltet. Und das haben wir ja in der letzten Woche auch schon mal gehört, am Beispiel des Hylozoismus, also die Auffassung, dass die Erde und das Weltall nichts anderes ist als ein Körper, ein menschlicher Körper. Der erste Adam, die Haare sind die Wälder, die verschiedenen Adern, die Flüsse und so weiter. Das ist wortwörtlich gemeint, denn die alten Völker haben ja die Erde als ein Lebewesen vergöttert und verstanden. Die Erde, das Weltall, ist verstanden worden als ein großes Tier. Ein großes Tier, ein Lebewesen. Die Erdmutter Gaia, ein Lebewesen. Und wenn das so spezifiziert wird, dass die Erde auch verstanden wird als ein großer Mensch oder eben als Gott, aber jetzt identisch. Die Erde ist der leibhaftige Gott. Die Erde ist der leibhaftige Adam. Und die Wälder sind seine Haare. Und die Flüsse sind seine Sekrete. Dann verstehen wir jetzt hier, wie das mit dem Verhältnis Mikrokosmos, Makrokosmos gemeint ist. Und dann verstehen wir jetzt, wie gemeint ist, dass das Gesicht ein Abbild des Himmels ist. So hat man auch verstanden in der alten Welt, dass der ganze Kosmos besteht aus vier Elementen. Erde, Wasser, Feuer, Luft. Dabei hat man nicht gemeint, dass diese Elemente die Dinge sind, die wir darunter verstehen. Erde, Wasser, Feuer, Luft. Sondern man hat die Erde natürlich als etwas ganz anderes verstanden als wir heute. Man hat das Wasser als etwas ganz anderes verstanden als wir heute und auch das Feuer. Es handelt sich bei diesen Substanzen nicht einfach um materielle Stoffe, sondern um geistig-materielle Stoffe, besser gesagt um Geiststoffe, besser gesagt um göttliche Substanzen, um beseelte Substanzen. Die Erde, die Feuer, das Wasser, Feuer, Luft, das waren nicht materielle Dinge, so wie in unserer Sichtweise, sondern geistige, göttliche Substanzen, geistige, göttliche Wesen. Und man hat jetzt gedacht, das ganze Weltall besteht aus diesen vier Substanzen. Das hat man gedacht bei den alten Mayas, im Mittelalter, in der griechisch-römischen Antike, in Indien und sonst wo. Jetzt hat man sich gedacht, wenn der Mensch ein Abbild des Kosmos ist, ein Abbild des Universums ist, dann besteht also der Mensch selbst auch aus diesen vier Substanzen. Wenn der ganze Kosmos aus vier Substanzen besteht, dann muss auch der Mensch aus diesen vier Substanzen bestehen. Jetzt hat man weitergedacht, es gibt doch Unterschiede zwischen Menschen. Unterschiede zwischen Charakteren. Die Sanguiniker, die Choleriker, die Melancholiker und die Phlegmatiker. Das war ja die herrschende Persönlichkeitslehre seit der Antike bis ins 19. Jahrhundert. Und wir finden sogar in der heutigen Persönlichkeitspsychologie auch noch Reste dieser Vorstellungen. Also diese Persönlichkeitspsychologie ist die herrschende Lehre für Jahrtausende gewesen, wie man menschliche Persönlichkeiten einschätzen kann. Sanguiniker, Choleriker, Melancholiker, Phlegmatiker. So, das sind vier Typen von Menschen, die dadurch zustande kommen, dass eins dieser Elemente ein Übergewicht hat über die anderen drei. Der Sanguiniker ist also jemand, bei dem das Element Feuer eine größere Bedeutung spielt als die anderen drei Elemente und so weiter. Und da sieht man, wie diese Art der Kosmologie, diese Mikrokosmos-Makrokosmos-Vorstellung, dieses transduktive Denken, wie diese mystische Partizipation sogar die Persönlichkeitspsychologie zugrunde gelegt hat. Also wie man Menschen interpretiert. Überwiegt das Element der Erde in ihm, so ist er kalt und trocken und infolgedessen melancholisch. Unter den Jahreszeiten entspricht dieser Komplexion der Herbst, unter dem Planeten Saturn, unter den Farben die schwarze. Überwiegen die wässrigen Bestandteile, so ist der Mensch kalt, feucht und phlegmatisch. Dazu gehört unter den Jahreszeiten der Winter, unter den Planeten Venus, Merkur und Mond, unter den Farben Grün, Grau und Weiß, ferner der saure Geschmack, Musik, Gesang, Philosophie, Geometrie und Rhetorik. Also jemand, der so drauf ist, der hat auch eine Affinität zu den genannten Farben, Charakteristika, Berufen, persönlichen Eigenschaften. Na, so ist das gemeint. Das sind immer Affinitäten, weil sich jetzt das Gesetz des Ganzen bis in die kleinsten Bestandteile niederschlägt. Na, man findet immer den großen Kristall, der sich runterbricht bis in die einzelnen Bestandteile, sodass man also aus der Dominanz eines Elements in der Konstitution eines Menschen erschließen kann, seine verschiedenen Affinitäten und Zuordnungen. Ebenso gehören Luft, Wärme, Feuchtigkeit, sanguinisches Temperament und Frühling zusammen. Dazu kommen dann Jupiter, die blaue Farbe, Friede und Gerechtigkeit. Ist endlich bei einem Individuum das Feuer das herrschende Element, so ist dasselbe warm, trocken und cholerisch. Es entsprechen diesen Temperamenten der Sommer, der Planet Mars, die Sonne, die rote Farbe, der bittere Geschmack und der Krieg. Ja, Mars, Rot, Blut, Krieg und so weiter. So sind die Assoziationen. Das geht aber noch viel weiter. Das geht so viel weiter, dass wenn ich jetzt alle Einzelheiten erzählen würde, wäre ich morgen noch dran, um dieses System darzustellen. So gehörten dem Saturn das rechte Ohr und die Milz, dem Jupiter und Mars Leber und Rippen, der Sonne das Hirn, der Magen, die Adern und das Gesicht, der Venus und dem Merkur die Nieren und so weiter und so fort. Also man könnte nicht mehr aufhören damit. Da sieht man, das ist ein Denken, das sich beliebig verlängert, weil es immer nur von einem Aspekt auf den nächsten Aspekt schließt, ein transduktives Denken, das von einem Element auf das nächste springt. Es ist ein präoperationales Denken, dazu werden wir noch kommen, das nicht die Dinge klassifiziert nach logischen Kriterien und nach logischen Gesichtspunkten, sondern immer nur von einer oberflächlichen Ähnlichkeit zur nächsten springt. Und so kann ich natürlich von einem Ende des Universums bis zum anderen Ende des Universums durchdeklinieren und finde unheimliche Assoziationen, die natürlich ganz beliebig sind. Denn Was ich jetzt hier an dem astrologischen Weltbild aufgezeigt habe, kann man natürlich auch ganz anders sehen. Dann haben andere Autoren haben dann Assoziationen in ganz andere Richtungen vorgeschlagen, haben also diese Ketten ganz anders aufgebaut als die Vorgänger und so weiter und so fort. Man nennt dieses Denken, das nicht dazu in der Lage ist, Dinge abzugleichen und zu verrechnen, parataktisches Denken. Also es ist ein parataktisches Denken. Warum? Weil die Dinge stehen einfach unverbunden nebeneinander. Und das ist jetzt der Witz. Gerade weil diese Dinge unverbunden nebeneinander stehen, kann man alles miteinander verbinden. Das heißt, zur Parataxe gehört immer auch der Synkretismus. Und Synkretismus heißt, man verbindet alles mit allem. Man kann alles mit allem in irgendeine Verbindung bringen, wenn man nur will. Ne? Also in Wirklichkeit ist dieses Denken völlig unverbunden. In Wirklichkeit kann dieses Denken überhaupt keine Verbindung zwischen den Elementen herstellen. Also Verbindungen, die auf einer sachlichen Grundlage beruhen. Ne? Walnuss und Gehirn beruht ja nicht auf einer sachlichen Verbindung. Wenn ich Walnuss und Gehirn in eine Verbindung bringe, dann ist diese Verbindung natürlich nur oberflächlicher Art. Und wenn ich darin eine gemeinsame Substanz vermute, dann obwaltet hier was? Die Einbildungskraft. Da sind wir wieder. So wie der Mythos aus der Einbildungskraft entsteht, so entsteht auch dieses alltagspraktische und wissenschaftliche Denken aus der Einbildungskraft. Ich bilde mir ja die Gemeinsamkeit von Gehirn und Walnuss nur ein. Sie steht ja nicht wirklich. Und ich bilde es mir deswegen ein, weil mein Denken nicht dazu in der Lage ist, unter die Oberfläche der Dinge zu schauen. Und weil mein Denken nicht dazu in der Lage ist, stelle ich in Wirklichkeit Dinge völlig unverbunden nebeneinander, ohne sie wirklich in eine sachliche Verbindung bringen zu können. Wenn ich dies aber tue, dann kann ich natürlich alles mit allem in Verbindung bringen. Und das nennt man Synkretismus. Das heißt, zur Parataxe, zum parataktischen Denken, gehört immer auch das synkretistische Denken. Während ja das logische wissenschaftliche Denken in unserem Sinne schließlich darauf beruht, nur die Verbindungen zuzulassen, die Gegenstand einer Prüfung gewesen sind und die ein Prüfungsverfahren durchlaufen haben, das festgestellt hat, dass hier eine Verbindung besteht. Und die Verbindungen, die diese Prüfung nicht bestanden haben, werden ausgeschlossen. Das heißt, das moderne wissenschaftliche Denken beruht natürlich auch darauf, Verbindungen herzustellen. Aber diese Verbindungen sind das Ergebnis einer logischen Analyse und nicht eines oberflächlichen Fantasierens. Das ist dieses synkretistische und parataktische Denken ist auch genau das Denken der Kinder. Also zum Beispiel Kinder, es gibt so Beispiele, Kinder haben Halsschmerzen, ein Kind hat Halsschmerzen und sagt, Mutter, gib mir eine Gans zu essen. Dann gehen die Halsschmerzen weg. Warum? Die Gans hat einen langen Hals. Das Kind, das 5-6-jährige Kind bildet sich ein, wenn es jetzt also eine Gans zum Mittagessen bekommt, dann verschwinden die Halsschmerzen. Das ist genau dieselbe Denken wie das Denken des Mittelalters, Walnüsse als Mittel gegen die Hirnkrankheit einzusetzen. Oder ein Kind, das an einer Erkältung leidet, möchte Orangen zu essen bekommen. Da sagt die Mutter, wir haben keine Orangen im Haus. Da sieht das Kind auf dem Kaffeetisch Kamillentee und sagt, die Kamille ist auch gelb. Wenn es Kamillentee gibt, muss es auch Orangen geben. Man überlege hier den Denkprozess. Da die Farbe gelb auf dem Kaffeetisch präsent ist, Orangen auch gelb sind, können Orangen nicht weit sein, wenn der gelbe Kamillentee auf dem Tisch steht. Da sieht man, aufgrund von oberflächlichen Ähnlichkeiten wird geschlossen auf eine Identität der Sache, auf die Verfügbarkeit der Sache selbst. Das ist also das parataktische Denken des Kindes Und das Kind neigt auch in dieser Weise zum Synkretismus. Das heißt, ein Kind meint eben, die Dinge immer schon verstehen zu können, immer schon verstanden zu haben, immer schon Schemata anpassen zu können. Also wenn man Kindern Sprichwörter erzählt und fragt sie dann nach dem Sinn dieser Sprichwörter, stellt man immer wieder fest, dass sie dazu in der Lage sind, diese Sprichwörter an irgendein x-beliebiges Schema anzupassen, das zwar überhaupt nicht den Sinn dieses Sprichwortes wiedergibt, aber doch zum Ausdruck bringt, dass Kinder eben über eine unglaubliche Einbildungskraft verfügen, nämlich, dass sie dazu in der Lage setzt, in die Lage bringt, in die Lage versetzt, ein Schema zu finden, das zur Interpretation ihnen sinnvoll erscheint. Obwohl der Sinn dieses Sprichwortes in der Regel oder oft gar nicht verstanden wird. Aber sie begnügen sich nicht damit zu sagen, verstehe den Sinn des Sprichwortes nicht, sondern sie assoziieren irgendein x-beliebiges Deutungsschema, um das gehörte Sprichwort daran anpassen zu können. Das ist das synkretistische Denken. Dazu gehört auch der Glaube, dass Namen und Wörter, sprachliche Bezeichnungen, von den Sachen kommen, die sie bezeichnen. Das heißt, die Kinder glauben genauso wie die Philosophen des Mittelalters, dass die Sonne Sonne heißt, weil sie so heiß ist. Also mit anderen Worten, es gibt für jeden Gegenstand einen Namen, der genau passend ist. Das heißt, Namen und Wörter sind nicht zufällige Bezeichnungen, die rein zufällig entstanden sind, sondern die Namen und die Bezeichnungen emergieren gewissermaßen aus den Objekten selbst, sind ein Teil dieser Objekte und repräsentieren das Objekt als Ganzes und können also nicht x-beliebig gewählt werden. Die Sonne heißt Sonne, weil sie so heiß ist. Also man hätte die Sonne auch nicht anders nennen können. Nicht der Universalienstreit des Mittelalters, der Streit zwischen den Nominalisten und Realisten, bringt dies in wunderbarer Weise zum Ausdruck. Das ist ja der Hauptstreit der mittelalterlichen Philosophie gewesen. Und in diesem Streit wird das ganz deutlich, dass die genau wie die Kinder gedacht haben, die Wörter kommen von den Sachen. Und man muss nur für die Dinge den richtigen Namen finden, den richtigen Namen zum Ausdruck bringen, um die Sache erklärt zu haben. Auch das ist ein kindliches Denken. Übrigens auch natürlich das Denken von vielen unterbelichteten Menschen. Wenn ich den richtigen Ausdruck habe für einen Gegenstand, ja, dann habe ich das Phänomen im Griff. Also deswegen bemühen sich viele um Fremdwörter. Ich meine, wenn sie viele Fremdwörter können, dann sind sie auch Wissenschaftler. Ne? Dann sind sie Wissenschaftler. Das kommt noch aus diesem Denken heraus. Deswegen ist auch in der mittelalterlichen Wissenschaft im Mittelpunkt stehend die Grammatik und damit meint man die Etymologie, nämlich die Lehre vom Ursprung der Wörter. Wenn ich den wahren Ursprung, also den göttlichen Ursprung eines Wortes gefunden habe, dann habe ich das Phänomen im Griff. Und zwar nicht nur so, wie wir meinen, dann kann ich es richtig erklären, sondern kann ich es magisch beherrschen, natürlich. Ja, wenn ich den wahren Namen eines Gegenstandes kenne, dann kann ich diesen Gegenstand magisch beeinflussen und beherrschen. Jetzt hatte man natürlich auch im Mittelalter gemerkt, dass es viele Sprachen gibt. Es ist sogar so, dass solche Menschen oft Sprachen viel besser lernen können als wir. Viel besser, weil die ein anders strukturiertes Gedächtnis haben. Da hat man jetzt im Mittelalter Folgendes gedacht. Im christlichen Mittelalter sagte man, ursprünglich war das Hebräische die Ursprache. Also im Hebräischen sind noch die Dinge und die Wörter eins. Da sind die Wörter noch richtig. Da findet man noch die volle Entsprechung von Wort und Sache. Was macht man jetzt, um die Vielsprachigkeit zu erklären? Es kommt eine geistige Meisterleitung von Claude Duret aus dem Jahre 1613. Und das passt noch voll in das scholastische Denken des Mittelalters. Das ist also geradezu wunderbar, dieses Beispiel. Da sagt er jetzt Folgendes. Wie kann ich jetzt die Vielsprachigkeit erklären, wenn doch eigentlich die Wörter von den Sachen kommen und Wörter und Sachen identisch sind? Wie kann ich die Vielsprachigkeit erklären? Da sagt er, dahinter verbirgt sich noch das Geheimnis des Kosmos. Dahinter steckt noch ein theologisches Prinzip, dahinter steckt noch die Schöpferkraft Gottes. Er sagt, die Hebräer, die Kanaaniter, die Samariter, die Chaldeer, die Syrer, die Ägypter, die Phönizier, die Katharer, die Araber, die Sarazenen, die Türken, die Mauren, die Perser, die Tataren, die schreiben von rechts nach links. Warum? Weil sie folgen so dem Lauf und der täglichen Bewegung des ersten Himmels, der nach der Ansicht des großen Aristoteles sehr vollkommen ist und der Einheit nahe kommt. Wir werden davon noch hören, dass man ja im Mittelalter gedacht hat, Kosmos ist rund und besteht aus verschiedenen Schalen, in die die Himmel eingefasst sind. Und der äußerste Himmel, das ist der heiligste Himmel, das ist der Ort der wirklich großen, wichtigen Götter. Und dieser äußerste Himmel bewegt sich von rechts nach links. Und weil das so ist, schreiben also die Hebräer, die Chaldäer und so weiter auch von rechts nach links, weil sie folgen dem kosmischen Gesetz. Da haben wir wieder an einem ganz anderen Beispiel dasselbe Prinzip, das wir vorhin schon gehört haben, Gesicht Nacheiferer des Himmels, Walnuss, Gehirn und so weiter. Wir haben wieder das transduktive Denken, wir haben wieder hier das Denken, das durch die mystische Partizipation gekennzeichnet ist. Die Schreibweise der Menschen, die Schreibweise der Völker, also von oben nach unten, von unten nach oben, von rechts nach links, von links nach rechts zu schreiben, folgt dem kosmischen Gesetz, folgt der Mechanik des Universums. Gegenzauber. Da gibt es immer den Gegenzauber. Dann hat ein anderer hatte einen stärkeren Zauber, der meinen Zauber konterkariert hat, der das aufgehoben hat. Aber und Zweifel gar nicht. Also ganz im Gegenteil, der Glaube wird eher noch stärker durch solche Beispiele. Also die Menschen können aus dieser Form des Denkens nicht hinaus. Weil sie aus dieser Form des Denkens nicht hinaus können, sind auch Gegenbeispiele nicht dazu geeignet, den Zweifel anzuregen.
Aber wie ist das denn bei Kindern? Also wenn man natürlich jetzt in der vormodernen Gesellschaft lebt, dann denken ja vielleicht alle so. Dann hat man ja niemanden, der irgendwie übergeordnet wird, sagt, so ist das aber nicht. Aber wenn ein Kind das erlebt, dann hat es immer noch die Eltern, die sagen, es gibt aber keine Orange, die das erklären können. Und da denkt das können wir wahrscheinlich nicht irgendwie an den Zauber, oder? Also in dem Moment wird es doch seinen Eltern Glauben schenken, dass es die Orange noch nicht geben kann.
Also dieses magische Denken erwächst auch aus der Natur des Kindes. Dieses magische Denken des Kindes steht ja im Widerspruch zu unserer Erwachsenenkultur. Und das Kind in unserer Gesellschaft leidet natürlich darunter, dass sein Denken nicht in Entsprechung steht zur Erwachsenenkultur, während das mittelalterliche Kind natürlich hier auf eine volle Entsprechung bei den Erwachsenen konnte damit rechnen, nicht? Das ist eine volle Entsprechung. Hier für unsere Kinder gibt es natürlich einen Kulturkonflikt. Ne? Und es überwindet ja diese Vorstellung dann auch etwa ab dem 8. oder 10. Lebensjahr in unserer Kultur. Eltern in unserer Kultur neigen ja dann dazu zu sagen, also Kind, so ist das nicht, so ist das falsch, oder? Andere, die Wohlmeinenden, bestätigen sogar noch das Kind in diesem Glauben, weil sie intuitiv spüren, Kinder brauchen das irgendwie, diese Art der Denkweise. Aber das Kind ist ja geistig nicht dazu in der Lage, von diesem spontanen, magischen Denken Abstand zu nehmen. Es kann zwar jetzt im Einzelfall da mal sagen, ja gut, es sind nun mal hier keine Orangen da, nicht? Aber dann sind die eben nicht da. Aber es hatte eben gedacht, weil der Kamillentee gelb ist, müssen auch die Orangen in der Nähe sein. Gut, dann sind sie jetzt dann halt nicht da. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass das Kind immer wieder versucht, von solchen Verbindungen auszugehen, um andere Verbindungen herzustellen. Also das Kind wird dadurch ja nicht abgeneigt sein, von seinem transduktiven Denken Abstand zu nehmen. Dazu muss ich jetzt nochmal sagen, ab der nächsten Woche werden wir uns genau mit dieser Entwicklungspsychologie nämlich beschäftigen. Das heißt, die nächsten drei Sitzungen beziehen sich dann auf die Analyse des kindlichen Denkens im Kulturvergleich. Wir haben ja jetzt einschließlich der heutigen Sitzung, also in den bisherigen 5 Sitzungen, nur Beispiele und verschiedene Vorstöße unternommen, um die Andersartigkeit des archaischen Denkens zu erfahren. Ein Erklärungsmodell im eigentlichen Sinne haben wir ja noch gar nicht. Das wollen wir in den nächsten drei Sitzungen anstrengen und da gehen wir dann auch auf diese Entwicklungspsychologie dann näher ein. Wie geht's weiter? Die Griechen, die Georgier, die Maroniten, die Jakobiten, die Kopten und natürlich auch die Lateiner und alle Europäer schreiben von links nach rechts und folgen dem Lauf und der Bewegung des zweiten Himmels, in dem die 7 Planeten drin sind. Der Kosmos besteht ja aus Schalen. Die äußerste Schale bewegt sich von rechts nach links. Deswegen schreiben die vorhin genannten Völker von rechts nach links. Der zweite Himmel bewegt sich von links nach rechts. Und also schreiben die Europäer von links nach rechts. Die Inder, die Kataner, die Chinesen, die Japaner schreiben von oben nach unten. Gemäß der Ordnung der Natur, die dem Menschen oben den Kopf und unten die Füße gegeben hat. Da sehen Sie, ich kann immer alles rechtfertigen. Es findet sich immer eine Begründung dafür, warum Menschen von oben nach unten schreiben. Dann überlegt man, es kommt irgendein Stromschlag. Und dann sage ich, ja, das ist nun mal so, weil der Mensch hat oben den Kopf und unten die Füße. Und also muss es ja auch irgendwelche Leute geben, die von oben nach unten schreiben. Und dann gibt es natürlich auch die Schreibweise von unten nach oben. Und wie begründet er das? Die Mexikaner, die schreiben von unten nach oben oder in Spirallinien, so wie sie die Sonne in dem jährlichen Lauf auf dem Zodiak vollzieht. Also, ne? Dafür gibt es auch noch eine Begründung. Und so werden durch diese 5 verschiedenen Schreibarten die Geheimnisse und Mysterien des Erdkreuzes und der Form des Kreuzes zusammen mit der Rundheit des Himmels und der Erde bezeichnet und ausgedrückt. So schreibt der Autor wortwörtlich. Das ist ein parataktisches Denken, in dem die Dinge in Wirklichkeit völlig unverbunden nebeneinander stehen und gleichzeitig synkretistisch vermengt werden, weil man kann natürlich sehen, durch diese Form der Begründung kann ich alles mit allem in Verbindung bringen. Das ist ein elementares, aus unserer Sicht ein unlogisches Denken. Ein absolut unlogisches Denken. Noch ein hübsches Beispiel. Also ohne Beispiele kann man das gar nicht verstehen. Also man kann das ja nicht einfach nur so theoretisch vortragen. Ohne Beispiele ist es unmöglich, in diese Andersartigkeit des archaischen Weltbildes einzusteigen. Also, warum heilt der Eisenhut unsere Augenkrankheiten? Weil im Eisenhut die schwarze Frucht in der Blüte sieht aus wie ein Auge. Da hat man sich gedacht, aha, also gibt es eine Verbindung zwischen Eisenhut und Auge. Und wenn ich jetzt Eisenhut zu mir nehme, kann ich damit meine Augenkrankheiten heilen. Jetzt ist das sogar so zu verstehen, dass der liebe Gott gewissermaßen dieses Zeichen in den Eisenhut gebracht hat, damit wir als Menschen den Eisenhut auch so erkennen können als ein Mittel, das wir nutzen können. Das heißt, diese Funktionen sind nicht nur in der Natur verstreut, sondern uns auch so kindlich gemacht, dass wir sie identifizieren können. Das aber bedeutet, dass es zwischen Büchern und einer Wiese überhaupt keinen Unterschied gibt. Das bedeutet, dass es zwischen einem Rezept und einem Wald oder einem Berg überhaupt keinen Unterschied gibt, weil die Natur selbst voll ist von Zeichen, also von Buchstaben und Wörtern und Sätzen, die wir nur lesen müssen. Wir gehen in die Natur, sehen den Eisenhut und sehen, da ist das Zeichen. Wir gehen in die Natur, sehen verschiedene Pflanzen, Tiere und Bäume und sehen, das sind Wörter, Sätze, Ausdrücke, Botschaften, die uns etwas sagen sollen. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen Buch und Welt, zwischen Zeichen und Welt, sondern die ganze Welt ist eine Sprache, die sich an uns richtet und die uns etwas mitteilt. Und der Philosoph unterscheidet sich vom ungebildeten Menschen dadurch, dass er dazu in der Lage ist, in der Natur zu lesen, wie in einem Buch. Stimmt es nicht, schreibt Paracelsus, dass alle Gräser, Pflanzen, Bäume und so weiter, die aus dem Inneren der Erde kommen, ebenso viele Bücher und magische Zeichen sind? Zum Beispiel glaubte er, in dem Grunzen der Schweine die chinesische Sprache zu erkennen, und glaubte also, dass die Schweine mit ihrem Grunzen im Grunde über die Kenntnisse der Chinesen verfügen, und fragte sich, wo haben sie so viel gelernt? Auf welcher Universität waren sie eigentlich, dass sie die chinesische Sprache beherrschen? Also das ist nicht irgendjemand, sondern ein großer Mediziner und Philosoph des Mittelalters, dessen sämtliche Werke auch heute noch überall zu lesen sind. Und das kann man eben nur erklären, indem man davon ausgeht, hier liegt eine völlig andere Art der Mentalität, eine völlig andere Art der Interpretation von Realität zugrunde. Man muss weiter sagen, nicht nur das Denken der Alltagskultur, auch die Wissenschaft der alten Welt hat auf diesen Analogien basiert. Das heißt, es ist nicht nur das abergläubische Denken hier der Bauern und Handwerker, sondern die Philosophen haben in genau diesen Kategorien gedacht. Und zwar die Philosophen bis ins 17. Jahrhundert hinein haben in Europa in diesen Kategorien gedacht. Und die Philosophen Chinas und Indiens bis ins 19. und 20. Jahrhundert haben in diesen Kategorien gedacht. Also die ganze Renaissance beruht noch auf diesem Denken der Ähnlichkeiten. Und erst die Wissenschaft, das werden wir noch hören, seit dem 18., 19. Jahrhundert ist in Europa davon ausgegangen, dass dieses Denken in Ähnlichkeiten also etwas ist wie Don Quixote und seine Windmühlen. Also gerade Descartes hat sich über dieses Denken als einer der ersten lustig gemacht. Die frühen Aufklärer haben sich über diese Form des Denkens lustig gemacht. Sie haben also ihren Schabernack damit getrieben und fühlten sich diesem Denken in Ähnlichkeiten geistig unendlich überlegen, während die heutigen Wissenschaften oder die heutigen Geisteswissenschaften eigentlich darauf beruhen, es überhaupt vergessen zu haben, dass Menschen jemals so gedacht haben. Also die Aufklärer machen sich über dieses Denken in Ähnlichkeiten, das bis zur Renaissance herrschte, lustig, ja, und überwinden dieses Denken, wissen aber, dass es es gibt, sonst könnten sie sich nicht darüber lustig machen. Und die heutigen Geisteswissenschaften wissen gar nicht mehr, dass es dieses Denken überhaupt jemals gegeben hat. Und das erklärt natürlich, wer so an die Wirklichkeit herangeht, Sein und Sinn zusammendenkt, Sprache und Denken zusammendenkt, der kommt natürlich nicht zu einer Wissenschaft im eigentlichen Sinne, zu einer Wissenschaft in unserem Sinne. Der kann nicht Naturgesetze finden. Der kann keinen Fortschritt in den Wissenschaften erzielen. Und das erklärt natürlich, warum es die Wissenschaften in einem heute gültigen Sinne erst seit 200 Jahren gibt. Warum hat es denn im Mittelalter? Warum hat es in der Antike, warum hat es unter den Naturvölkern und in den archaischen Hochkulturen keine Wissenschaften in einem heute gültigen Sinne gegeben, keine Chemie, Physik? Warum hat es das alles nicht gegeben, keine Soziologie, keine Erdkunde? Weil die Menschen in diesen Kategorien gedacht haben, die eben nur zu Produkten führen können, die von der Einbildungskraft konstituiert sind. Während also die moderne Wissenschaft das Ergebnis der kritischen Prüfung von Hypothesen ist, wobei die Hypothesen darin bestehen, Aussagen darüber zu machen, welche Verbindungen die richtigen sein könnten, wie man einen Sachverhalt richtig strukturieren kann, wie man einen Sachverhalt erklären kann aus spezifischen Ursachen, so ruht eben das alte Denken darauf, dass hier die archaische Einbildungskraft noch nicht unter einer Kontrolle und Eindämmung steht. Dieses archaische Denken ist nicht kritisch kontrolliert und nicht durch logische Überlegungen eingeschränkt, sondern hier herrscht die Einbildungskraft, die auch den Mythos und die Magie konstituiert. Das heißt, weil die Einbildungskraft Mythos und Magie konstituieren, ist auch das philosophische, wissenschaftliche Denken der alten Welt völlig anders konstituiert und für uns völlig unverständlich. Natürlich meinen immer Philosophiestudenten, dass wenn sie mittelalterliche Texte lesen, sie würden die verstehen. Tun sie nicht. Die Denkvoraussetzungen sind so anders, dass man eben nicht versteht, was die damit gemeint haben. Wenn ein mittelalterlicher Philosoph vom Begriff Stoff spricht, ja, da meint der moderne Philosophiestudent, dass mit dem Begriff Stoff dasselbe gemeint ist, was wir mit dem Begriff Stoff meinen. Aber die verstehen unter dem Begriff Stoff was ganz anderes. Man versteht schon die Grundlagen gar nicht und von daher auch nicht die Schlussfolgerungen. Wenn Sie sich das Werk eines mittelalterlichen Philosophen anschauen, werden Sie feststellen, es ermüdet. Und nur wenn man über synkretistische Fähigkeiten des Kindes noch verfügt, dann kann man versuchen, sich einzubilden, man würde es verstehen. Aber in Wirklichkeit sind die Voraussetzungen schon so anders, dass auch das ganze System der Schlussfolgerung überhaupt nicht nachvollziehbar ist, weil eben schon die Grundbegriffe völlig anders gemeint sind. Hier mal ein Beispiel. Das wichtigste Lehrbuch über Biologie des Mittelalters, des europäischen und auch des arabischen Mittelalters, war der Physiologus. Den gibt es seit der Spätantike und der hat bis ins 17. Jahrhundert war das führende Lehrbuch. Also für 1500 Jahre lang. Das ist also eigentlich doch ein Beleg für Weisheit und Wert. Wenn ein Lehrbuch 1500 Jahre Bestand hat, ein soziologisches Lehrbuch hat eine Halbwertszeit von 5 Jahren. Und da sind 1500 Jahre. Was sagt dieser Physiologus? Der sagt, er beschreibt die Tierwelt, die bekannte Tierwelt. Und da stehen dann solche Dinge drin, wie, dass der Löwe das Geheimnis Gottes offenbart. Weil, so wie Christus ein wachendes und ein schlafendes Auge hat, so auch der Löwe. Denn man bildet sich ein, dass der Löwe auch mit offenen Augen schläft. Wenn er also schläft, hat er die Augen offen. Bildet man sich einfach ein und sagt dann, ah, das ist eine Offenbarung Gottes. Das heißt, ein solches naturwissenschaftliches Lehrbuch ist auch noch voll von Aberglauben. Und der Aberglaube ist hier mit empirischem Wissen unrettbar vermengt. Man weiß gar nicht, aus heutiger Sicht, muss man das erst kritisch prüfen, was ist jetzt Aberglaube, was ist tatsächliche Beobachtung. Und so ist ja auch die ganze Heilmedizin. Die Heilmedizin kennt ja sowohl tatsächliche empirische Effekte von Heilkräutern zum Beispiel, die ja tatsächlich zur Heilung führen, aber andererseits ist das ganze Wissen natürlich vermengt mit Aberglaube. Und man muss heute prüfen, wo ist der Anteil des Aberglaubens und wo ist die tatsächliche empirische Fähigkeit. Ja? So hat man ja jetzt in den letzten Jahren auch die chinesische Heilkunde überprüft, nicht? Die ja oft angeboten wurde als die Alternativmedizin, und überprüft jetzt, was ist da an den behaupteten Zusammenhängen eigentlich dran? Wie weit reicht eigentlich die Heilkraft der chinesischen Medizin? Und man hat bis jetzt festgestellt, das meiste ist blühender Aberglaube, aber natürlich gibt es dann immer wieder auch empirische Zusammenhänge, die der westlichen Medizin tatsächlich nicht bekannt waren. Ne? Aber das ist eher ein kleiner Anteil, während der Aberglaube die Hauptmasse der Verbindungen ausmacht. Im Physiologus steht zum Beispiel, die drei wichtigsten Tiere sind der Einhorn, der Drache und der Basilikus. Das sind die drei wichtigsten Tiere. Einhorn gibt es nicht. Drachen gibt es auch nicht. Und der Basilikus, den kennen Sie aus den japanischen Spielfilmen aus den 60er Jahren. Das sind diese Godzilla-Monster. Ja? Also die sind nicht von den Japanern erfunden worden, sondern diese Vorstellung ist uralt, dass es solche Wesen geben muss. Und die heißen im Physiologus heißen die Basilikus. Ja? Und noch nicht Godzilla. Und das sind die drei wichtigsten Tiere in dem wichtigsten naturwissenschaftlichen Lehrbuch von Antike und Mittelalter. Das wichtigste Lehrbuch bis ins 17. Jahrhundert. Und Sie sehen, dieses Denken in Ähnlichkeiten, das ja diesem ganzen Schwall von Aberglauben und Magie zugrunde liegt, beruht darauf, dass man nicht unterscheidet zwischen Abbild und Original, zwischen Original und Kopie, zwischen Namen, Wörter auf der einen Seite, Sache auf der anderen Seite. Das heißt, man glaubt immer, dass in einem jedem Abbild, in einer jeden Bezeichnung auch noch die volle Identität und Substanz des Originals enthalten ist. Also zum Beispiel, wenn solche Völker Wäsche stricken, ja, oder weben, dann glauben sie, dass die Gesänge, die sie bei ihrer Arbeit von sich geben, in das gewebte Material hineingehen. Sie müssen diese Lieder sogar singen beim Weben oder beim Nähen, weil ohne die Gesänge die Kleidung nicht funktioniert. Sie hat keine Qualität. Da sieht man, dass Wörter oder Gesänge, also für unsere Begriffe, ja, nicht substanzielle Funktionen, in Wirklichkeit einen Stoff darstellen, etwas sind, etwas, was man greifen und fassen kann und was in das gewebte und genähte Material eingeht. Wörter sind für uns genauso wie sprachliche Ausdrücke, sprachliche Bezeichnungen, ja nur subjektive Äußerungen. Sie hinterlassen ja keine objektiven Manifestationen. Sie sind ja keine Gegenstände. Wörter sind keine Gegenstände in unserer Auffassung. Für die alte Welt sind Wörter Gegenstände. Wenn ich spreche, dann ist das eine materielle Manifestation, die in die Dinge eingeht. Es gibt keinen Unterschied zwischen Wort und Sache. Also kann es keinen Unterschied geben zwischen dem Gesprochenen und dem, worüber gesprochen wird. Und das ist der Grund, warum man eben glaubt, wer die falschen Lieder singt, der macht die Kleider schlecht. Oder warum man glaubt, dass der magische Zauberspruch auch dazu führt, das gewünschte Resultat zu erzeugen. Wenn ich also einen magischen Zauberspruch sage, sagen wir, ich verfluche einen Feind, er soll übermorgen sterben, dann glaube ich eben, dass dieser Zauberspruch das Resultat von selbst in Gang setzt. Das Wort wird zur Realität. Das Wort wird zur Sache. Das hat damit zu tun, dass man zwischen Gedanken und Sachen nicht unterscheidet wie wir, sondern man glaubt, dass die Gedanken nicht nur in unserem Kopf sind, sondern dass sie gleichsam wie Luftiges, wie Geister in der Umgebung herumschwimmen und mit der Umgebung, mit den gedachten Dingen partizipieren und eine Symbiose eingehen, sich von diesen beeinflussen lassen oder umgekehrt die Dinge beeinflussen. Wir verstehen natürlich die Gedanken als Funktionen unseres Kopfes und auf Dinge, die auf unseren Kopf, in unseren Kopf eingegrenzt und eingepflanzt sind, aber nicht darüber hinausgehen. Im Mittelalter versteht man das ganz anders oder generell in der vorindustriellen Welt versteht man das ganz anders. Die Wörter und die Gedanken sind nicht nur in unserem Kopf, sondern sie sind gleichzeitig überall. Sie gehen eine Verbindung ein mit dem Weltall und drücken sich im Kosmos und in der Umgebung aus. Sie sind materielle Dinge im Kosmos, sind nicht auf unseren Kopf begrenzt. Und so erklärt man sich, nur so kann man überhaupt erklären, wieso die Menschen geglaubt haben, dass magisch ausgedrückte Gedanken und Zaubersprüche bewirken können, dass Blitze kommen, Stürme passieren, das Wetter sich verändert und so weiter. Dass also ein Gedanke die Welt beeinflussen kann. Das kann man daran sehen, dass man die Gedanken auch nicht als Funktionen versteht, sondern als etwas Luftiges, als Nebelartiges. Und so verstehen das auch noch unsere Kinder. Die Kinder verstehen auch Gedanken als Luft, als Nebelartiges. Das kann man ja auch sehen, wenn man im Winter spricht, dann gibt es Kondensation. Dann denkt man, das ist die materielle Substanz, die beim Sprechen entsteht. Das sind eben Dinge. Oder wenn ich etwas sehe, wie erklärt sich das Mittelalter oder die Antike das Sehen? Empedokles erklärte das damit, dass sich Elemente von den Objekten, die ich sehe, ablösen und wandern in meinen Kopf hinein, in mein Auge hinein. Also es gibt gewissermaßen Abbilder, kleine Elemente, materielle Dinge, Objekte, Teile der Person, die ich sehe, kommen in meinen Kopf. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, kommt der in meinen Kopf. Gewissermaßen, verkürzt formuliert. Abbilder, reale Abbilder seiner Person kommen in meinen Kopf. Wenn ich etwas sehe, dann ist dieses Ding in meinem Kopf. Also eine direkt umgekehrte Auffassung von der Sichtweise, wie wir heute Wahrnehmungen interpretieren. Wahrnehmungen sind immer Abbilder realer Objekte, sind die realen Objekte in meinem Kopf. Man sieht, hier wird das Spezifische des Wahrnehmens und Erkennens in unserem Sinne gar nicht verstanden. Hier wird Wahrnehmung und Interpretation in unserem Sinne direkt umgekehrt verstanden. Nicht als eine Konstruktion unserer Wahrnehmungsfähigkeiten, sondern als Abbilden realer Gegenstände, wobei diese realen Gegenstände gewissermaßen in uns hinein wandern. Und zwar direkt als materielle Objekte, als wenn gewissermaßen sich von den zwei Händen, die ich sehe, Schatten ablösen und diese realen Schatten wie kleine Hände in meinen Kopf hineinwandern. Das heißt, man hat das Verhältnis von Materie und Ideen, von Gedanken und Sachen ganz anders interpretiert, als wir dies heute tun. Man hat sie verstanden als Abbilder. Der Gedanke steht in einer mystischen Partizipation zu dem Gedachten und ist ein reales Abbild des Gedachten. Mehr als eine Fotografie von einem Gegenstand, den ich mache. Woran kann man das beweisen? Das kann man daran beweisen, dass diese Völker Fotos ganz anders verstehen als wir. Sie verstehen Fotos als Teil der Person. Also, wenn ich von einer Person ein Foto mache, dann ist das etwa so, als wenn ich von dieser Person eine Hand habe oder einen Kopf habe. Aber auch das ist schon falsch gesagt. Weil wenn ich von einer Person nur die Hand oder den Kopf habe, habe ich ja nur einen Teil von dieser Person. Sondern hier ist gemeint, wenn ich von einer Person ein Foto habe, habe ich diese Person. Ich habe diese Person. Das heißt, ich kann über sie verfügen, ich kann sie verzaubern, ich kann sie verhexen und so weiter. Daran kann man erkennen, dass es noch unzureichend wäre, gedankliche Repräsentation, Abbilder von Personen nur als Kopien zu verstehen. Also es geht noch darüber hinaus. Ich habe, wenn ich ein Bild von einer Person habe, wenn ich den Namen einer Person habe, habe ich diese Person zur Verfügung. Sie ist gewissermaßen in mir drin. Das ist der Grund, warum auch heute noch in Entwicklungsregionen Fotos anders verstanden werden. Ja, dass man eben denkt, hier steht jemand zur magischen Verfügung. Mal ein Beispiel. Von Indianern Nordamerikas. Da gab es einen Indianer-Freund, der gleichzeitig ein großer Maler ist, dessen Bilder auch heute noch in New York ausgestellt sind, in einer Dauerausstellung. Der hat zwischen 1831 und 1837 die Missouri-Stämme besucht und der hat diese Indianer gemalt. Und was passiert? Ein ratloses, ungeheures Staunen habe sich ausgebreitet, sobald seine Gemälde an hohen Stangen für jedermann sichtbar ausgestellt wurde. Man habe ihn betastet, um sich von seiner Körperlichkeit zu überzeugen. Man habe ihn den größten Medizinmann der Welt genannt, weil er aus einem lebenden Wesen zwei zu machen verstehe und gewissermaßen einen lebenden Menschen verdoppeln könne. Die Meinung im Dorf ging dahin, die Porträts müssten in der Obhut der Dargestellten verbleiben. Denn man wisse nicht, was mit diesen Duplikaten geschehe, kämen sie erst einmal unter die Weißen. In jedem Falle drohe den Abgebildeten größte Gefahr. So sagt ein Indianer, dessen Tochter gestorben war, der dann später das Porträt dieser Tochter gesehen hat, Jahre später. Er sagt wörtlich, mein Herz ist wieder froh, wenn ich hier meine Tochter hier lebend sehe. Ich bedarf jetzt ihres Bildes, das der Medizinmann gemacht hat und das jetzt hier vor mir ist, damit ich sie sehen und mit ihr sprechen kann. Alle meine Leute trauern um sie. Ich wünsche, dass du mir meine Tochter gibst. Also die Ausdrucksweise ist ja eindeutig. Ich wünsche, dass du mir meine Tochter gibst. Das Bild, das Gemälde, ist die Tochter. Das Gemälde ist nicht ein Abbild der Tochter, sondern in dem Gemälde ist die Tochter komplett enthalten. Sie ist noch ein Teil. Das nennt man eben mystische Partizipation. Das ist für unser Denken völlig unverständlich, weil wir verstehen Symbole ja ganz anders. Wir verstehen ein Symbol als etwas, das für etwas anderes steht, aber nicht dieses andere ist. Wir verstehen ein Symbol als ein Zeichen. Hier wird aber das Symbol ganz anders verstanden. Und damit jedes Wort, jeder Gesang, jedes Bild, jede Plastik, jedes Gemälde wird anders verstanden. Hier ist jedes Wort, jedes Gemälde, jedes Bild, also jedes Symbol ein Teil des symbolisierten Objekts. Ich könnte noch ein paar andere Beispiele dazu vorlesen, mag genügen. Das erklärt natürlich auch die Psychologie der Verfluchung und des bösen Blicks. Einen bösen Blick gibt es heute noch in Entwicklungsregionen. Das ist auch der Gedanke. Wenn ich einen bösen Blick habe, schaue jemand an, dann kann ich ihn verhexen oder umbringen. Ist auch der Gedanke, dass das Böse in einem Blick dazu in der Lage ist, magischen Einfluss über andere Personen auszuüben und sie zu vernichten. Ein böser Blick heute noch in Süditalien. Oder die Verfluchung. In allen alten Kulturen glaubt man an die Verfluchung. Heißt ja auch, Wörter setzen aus sich heraus eine Kraft in Gang, die zur Vernichtung der verfluchten Person führt. Ja, wenn man jemanden verflucht, ist in der alten Zeit genau dies damit gemeint. Und die Menschen haben Angst davor, von anderen verflucht zu werden, weil sie denken, dass die gesprochenen Wörter von selbst die Person, die verflucht wurde, vernichten kann. Und so weiter und so fort. Und vor diesem Hintergrund kann man sich natürlich auch nur erstmal erklären, warum magische Rituale wie Puppe verbrennen, also stirbt die dargestellte Person, Nagel in die Spur einer Person hineinschlagen, also muss die Person sterben und so weiter. Das alles kann man ja nur vor dem Hintergrund dieses erkenntnisrealistischen Denkens erklären. Also es handelt sich um ein erkenntnisrealistisches Denken, das nicht begreift, dass Symbole beliebig sind, dass man mit Symbolen spielen kann, dass Symbole, Gedanken eben nicht mit der Realität verknüpft sind. Wir kommen nicht auf den Gedanken, dass unsere Gedanken mit der Realität verknüpft sind. Ich kann als Soziologe 1000 unsinnige Theorien aufstellen, es passiert gar nichts. Aber im Mittelalter hätte man das anders gesehen. Wer die falschen Gedanken, die falschen Theorien aufstellt, der ist des Teufels, der ist ein Abbild des Teufels, der ist der Teufel selbst. Die Gedanken und die Realitäten müssen in einer Übereinstimmung stehen. Wie kann man am besten aufzeigen, dass das vorindustrielle Bewusstsein kein Bewusstsein hat von der Subjektivität der Symbole, von der Subjektivität des Bewusstseins, von der Subjektivität des Geistes? Also wie kann man am besten nachweisen, dass die vorindustrielle Welt eigentlich gar keine Vorstellung davon hat, dass Gedanken, Ideen, subjektive Strukturen, Bewusstsein, Wörtersprache, dass das nur Konstruktionen sind, aber keine Abbilder der Realität? Man kann es am besten nachweisen bei der Analyse des Traums. Wenn die Menschen ihre Träume als wahre Begebenheiten verstehen und nicht als Produktion der Einbildungskraft, dann ist der Beweis erbracht, dass ein solches Bewusstsein nicht über ein Verständnis von der Subjektivität des Bewusstseins verfügt. Wenn man also aufzeigen kann, dass die alten Kulturen Träume so verstanden haben, wie unsere Präsenz hier in diesem Raum, als ein reales Geschehen. Wenn man das aufzeigen kann, dann kann man in der Tat eindeutig nachweisen, dass die archaischen Kulturen ihre gedankliche Welt als eine reale Welt verstanden haben, dass sie ihre Gedanken als echte Realitäten verstanden haben, so wie die Realitäten, die zum Ausdruck kommen, wenn ich hier mit der Faust auf den Tisch schlage, dass sie da keinen Unterschied gemacht haben. Und dazu mal ein paar Beispiele, wie weit das geht. Im Traum entfernt sich die Seele vom Körper und geht ein in das Land der Träume, wo man in einem Augenblick glaubt, die Objekte zu sehen und zu besitzen, aber sie lassen sich nicht halten. Nichtsdestoweniger werden diese Schatten als real angesehen. Wenn man zum Beispiel im Traum jemanden gesehen hat, der seit langem gestorben ist, dann glauben die alten Kulturen, dass man in Wirklichkeit mit ihm gesprochen hat. Im Traum sieht man wirkliche Objekte, Ereignisse, welche für wahr gehalten werden. Und die Seele, die zeitlich vom Körper befreit ist, spricht und handelt, wie sie es am hellen Tage tun würde, wenn sie sich im Körper befindet. Der einzige Unterschied besteht darin, im Traum bewegt sie sich nicht in der sichtbaren, sondern in der unsichtbaren Welt. Ist noch zu abstrakt, müssen wir ganz konkret machen. Ein Eingeborener war ernsthaft durch einen Traum erschüttert worden, den er während mehrerer Wochen erzählte, ehe er versuchte, mich zu töten. Er war mir im Traum in einer Lichtung des Waldes begegnet. Ich hatte ihn angeklagt, Gegenstände gestohlen zu haben, die mir gehörten, und hatte einen Schuss auf ihn abgefeuert. Das hat er also geträumt. Der Eingeborene träumt, er begegnet einer Person im Wald und diese Person behauptet, er, der Eingeborene, habe Gegenstände gestohlen. Und also will die Person den Eingeborenen, der so träumt, erschießen. Er betrachtete diesen Traum als ein gewisses Vorzeichen dessen, was geschehen würde. Und vom Gesichtspunkt des Indianers aus hatte er, wenn er die Katastrophe, also seinen Tod, nicht anders vermeiden konnte, keinen Ausweg mehr, als mir die Kugel zurückzuschicken und sein Möglichstes zu tun, um mich so zu behandeln, wie er geträumt hatte, dass ich ihn behandelte. Also, der Indianer träumt von einem Mordanschlag auf seine Person. Weil er diesen Traum hatte, versucht er jetzt die Person, von der er geträumt hatte, zu töten, um dem Ereignis, seinen Tod, zuvorzukommen. Also, er versucht, seinen Mord, also dass er ermordet wird, zu verhindern, indem er die Person ermordet, von der er geträumt hat, dass sie ihn töten würde. Da sieht man, dass der Indianer hier keinen Unterschied macht zwischen Traum und Realität. Er sah den Traum als ein Vorzeichen, als einen Blick in die Zukunft. Und um diese Zukunft, die er meinte vorausgesehen zu haben, zu vereiteln, versucht er die Dinge umzulenken, also dem Mord zuvorzukommen. Das ist kein Einzelfall, sondern das ist in den alten Kulturen Standard. Dazu noch ein paar hübsche Beispiele. Jetzt kommt ein ganz tolles Beispiel. Da kommt ein Mann aus 150 Meilen Entfernung daher und besucht jemanden und fordert eine Entschädigung für die Kürbisse, die ich ihm kürzlich aus seinem Garten gestohlen hätte. Also jemand kommt 150 Meilen, um jemanden anzuklagen, du hast die Kürbisse aus meinem Garten gestohlen. Ich sagte ihm ganz erstaunt, dass ich seit langer Zeit seinem Garten ganz fern geblieben wäre und dass ich daher unmöglich seine Kürbisse gestohlen haben könnte. Ich glaubte zuerst an einen Scherz, aber bald überzeugte ich mich, dass der Mann es sehr ernsthaft meinte. Von einem Indianer des Diebstahls angeklagt zu werden, war eine ganz neue Erfahrung für mich. Auf meine Vorwürfe erwiderte er, indem er freimütig zugestand, dass ich die Kürbisse nicht genommen hätte. Als er dies sagte, begriff ich weniger und weniger. Ich wäre böse geworden, wenn ich nicht gesehen hätte, dass er vollständig davon überzeugt war und ich interessierte mich im Gegenteil jetzt lebhaft für die Sache. Endlich entdeckte ich, er hatte geträumt, dass ich eines Nachts in seinem Garten war und dass er mich verborgen hinter einigen sehr großen Pflanzen sah, wie ich drei große Kürbisse abbrach und sie davontrug. Er wünschte, dass ich für diese bezahlen solle. Da sagte ich ihm, aber du hast doch eben anerkannt, dass ich sie nicht genommen habe. Er räumte dies von neuem ein, aber er fügte plötzlich hinzu, wenn sie dort gewesen wären, hätten sie sie genommen. So zeigte er, dass er die Tat meiner Seele als eine von mir wirklich gewollte betrachtete und dass ich sie tatsächlich begangen haben würde, wenn ich im Fleisch und Blut dort gewesen wäre. Also ich weiß nicht, das, jetzt raucht ihm wahrscheinlich das Gehirn. Man meint, das kann man nicht mehr kapieren. Kann man doch, ganz einfach. Der Mann gibt wohl zu, dass in diesem Falle, das ist jetzt ein anders gelagerter Fall als der Fall davor, dass in diesem Falle die Person leibhaftig nicht am Ort des Geschehens war. Aber die Seele war leibhaftig da, gewissermaßen. Also die Seele war real in dem Garten 150 Meilen entfernt, während der Körper nicht real da war. Wäre der Körper jetzt auch noch da gewesen, wo die Seele des Angeklagten war, dann hätte auch der Körper die Kürbisse genommen. Aber die Kürbisse sind weg und sie sind gestohlen. Wer hat sie gestohlen? Die Seele. Also auch hier wird der Traum als eine Realität wahrgenommen. Während im ersten Beispiel wir nicht diese spitzfindige Unterscheidung zwischen Seele und Körper haben und deswegen auch der Indianer versucht, den Mann zu erschießen, weil er eben sich von ihm bedroht fühlte, so haben wir hier jetzt eine feine Unterteilung, die daher rührt, dass jetzt der Eingeborene versucht, dem Widerspruch zu entkommen, der darin besteht, dass hier eine Distanz von 150 Meilen vorliegt. Aber es handelt sich eben nicht um einen Traum in unserem Sinne, sondern das Traumgestehen wird als eine reale Gegebenheit betrachtet. Das heißt, der Mann besteht weiter darauf, dass die drei Kürbisse bezahlt werden müssen. Obwohl er weiß, dass der gar nicht im Garten war, sondern nur seine Seele. Aber auch die Seele ist etwas Reales. Während wir ja die Seele jetzt wieder als ein geistiges Geschehen verstehen würden, die mit Realitäten, empirischen Realitäten gar nichts zu tun hat. Da aber die alte Welt nicht zwischen Original und Abbild, zwischen Gedanke und Sein, zwischen Idee und Wirklichkeit unterscheiden kann, ist natürlich die Seele auch ein materielles Prinzip. Denn die Seele ist eben nicht ein nur rein geistiges Prinzip, wie in unserer Denkweise, in unserer theologischen Denkweise, sondern ist ein reales, stoffliches Wesen. Es gibt nichts nicht Stoffliches. Auch Gedanken sind Stoff in dieser Denkweise. Alles, was die Seele im Traum erfährt, wird als vollkommen real betrachtet, selbst wenn greifbare Tatsachen es nachher widerlegen. Ein Mann ist von einem anderen ermordet worden, weil dieser geträumt hatte, dass er seine Schwester getötet hätte. Bei seinem Erwachen hätte er sich ohne Mühe überzeugen können, dass seine Schwester noch lebte. Aber das schien ihm nicht nötig. Er beging zunächst seinen Racheakt. Obwohl er inzwischen erfahren hatte, dass seine Schwester am Leben war, hielt er dennoch vor dem Richter im guten Glauben an der Behauptung fest, dass er in seinem Rechte wäre. Also, hier träumt jemand von einem Mord, stellt fest, später, dass das Traumgeschehen so doch eigentlich gar nicht stattgefunden haben kann, weil die Schwester lebt ja noch. Aber er zweifelt trotzdem nicht daran, dass seine Schwester gewissermaßen eben doch gestorben ist und dass seine Rache rechtens war. Nicht, das ist ein Denken, das subjektive Phänomene in unserem Sinne nicht verstehen kann. Gedanken, Vorstellungen, Fantasien, Träume können nicht ganz irreal sein. Das ist ja der Hintergrund. Wenn man im Traum eine Stimme hört, die sagt, der so und so tut nur so, als ob er dein Freund wäre, siehst du nicht, dass er dich töten wird? Was denkst du, hat er in Gedanken, wenn er dieses oder jenes sagt? Also jemand träumt, dass ein Freund kein Freund ist. Er erinnert sich daran und ruft aus, ja ganz sicher, jener hasst mich aus diesem Grunde. Und er beginnt sich von ihm entfernt zu halten und auf der Hut zu sein. Das heißt, man entfernt sich von seinem Freund, weil man geträumt hat, dass der gar kein richtiger Freund ist. Und wenn sein Freund ihm dann sagt, du gehst mir jetzt aus dem Wege, was hast du, welchen Grund hast du, der uns trennt? Dann antwortet er mit einem Vorwand. Der Eingeborene schwankt nicht zwischen seiner Freundschaft und seinem Traum. Er ist überrascht, aber er zweifelt nicht. Das heißt, der Traum ist wahr, nicht die Freundschaft. Der Traum ist eine Offenbarung, welche aus einer unsichtbaren Welt kommt. Diese zu vernachlässigen, würde an Verrücktheit grenzen. Also man träumt, dass der Freund kein Freund ist, also wird die Freundschaft beendet. Man muss sich in Acht nehmen. Der Traum ist eine Offenbarung. Der Traum sagt die Wahrheit. Der Traum ist nicht wie in unserer Welt eine niedrigere Stufe der Wirklichkeitsinterpretation, nicht eine niedrigere Stufe, weil wir verstehen Träume als aus Einbildungskraft geboren. Wir verstehen Träume als Produkte der Fantasie. In der alten Welt werden Träume nicht als Produkte der Einbildungskraft und der Fantasie verstanden, sondern als Ausdruck einer höheren Realität als die sinnlich-empirische Welt. Wir stellen die sinnlich-empirische Welt höher als die Welt der Träume. Und wir korrigieren unsere Träume, wenn wir sie vergleichen mit den Ereignissen aus der sinnlich-empirischen Welt. Bei den alten Völkern ist es direkt umgekehrt. Die Träume haben einen höheren Status als die sinnliche Welt. Und Träume sind immer Realitäten. Wenn der Häuptling Kasembo von einem Menschen zwei- oder dreimal träumt, lässt er ihn töten, weil er ihn als einen Menschen sieht, der sein Leben durch Verhexung bedrohen könnte. Der durch einen Traum entlarvte Zauberer wird sogleich getötet. Also ein gefährliches Leben. Das ist genau das Traumverständnis der Kinder. Also auch kleine Kinder verstehen Träume nicht als Schäume, sondern als Eintritt in eine wahre Welt. Und stellt man, Kinder glauben, wenn sie einen Traum haben, dass sie in dem Traum sind. Also sie haben keinen Traum, sondern sie sind im Traum. Wenn ich begreifen kann, dass der Traum eine Funktion meines Geistes ist, dass der Traum eine Funktion meiner Psyche ist, dann kann ich verstehen, dass Träume Schäume sind. Dass Träume zwar durchaus Entdeckungen beinhalten können, aber dass sie trotzdem von der Einbildungskraft natürlich gesteuert sind und nicht Wahrnehmung sind. Wir würden nicht auf den Gedanken kommen, dass Träume Wahrnehmung sind, sondern Träume sind Vorstellungen und Bilder, die aus dem Unbewussten, aus der Einbildungskraft stammen. Es sind aber keine Wahrnehmungen. Die Kinder verstehen jedoch, genauso wie die alten Völker, Träume als Wahrnehmungen realer Gegebenheiten. Wenn ich aber den Traum als eine Wahrnehmung einer realen Gegebenheit verstehe, dann habe ich keinen Traum, sondern dann bin ich im Traum. Denn wenn ich nämlich träume, besuche ich eine Welt, eine reale Welt. Wenn ich also träume, dass ich auf dem Mond herumlaufe, dann denken diese Menschen, dass sie tatsächlich auf dem Mond sind und dort spazieren gehen. Und wenn man dann sagt, aber du hast doch in deinem Bett geschlafen, dann ist es eben die Seele, die gewandert ist, um sich die Dinge anzuschauen. Wenn man also von einer Urlaubsreise träumt, dann glauben die Kinder und diese Menschen der alten Kulturen, dass die Seele in dem Urlaubsland spazieren gegangen ist und die Dinge, die sie geträumt hat, wirklich erlebt hat. Und da diese geträumte Welt eine höhere Welt ist als die Welt der Wachwelt, haben die Aussagen, die man und die Kenntnisse, die man in dieser Welt erfahren hat, einen höheren Status als die Dinge, die man in der Alltagswelt erlebt. Und deswegen lassen sich auch nicht durch die Alltagswelt korrigieren. Also wird der Traum als eine Offenbarung gesehen. Und dass diese Trauminterpretationen real sind und nicht dichterisch gemeint sind, kann man ja daran erkennen, dass die Menschen entweder ihr Leben oder das Leben anderer Menschen von eben diesen Träumen abhängig machen. Wäre das nur Dichtkunst, wäre das nur Spinnerei, wäre das nur Fantasterei, dann würden die Menschen ihr Leben nicht davon abhängig machen oder das Leben anderer. Da sie dies aber tun, ist der Beweis erbracht, dass sie tatsächlich Träume als Realitäten erfahren und erleben. Und das bedeutet, dass Kinder und vorindustrielle Menschen keinerlei Verständnis haben von der Subjektivität des Subjektiven, also von dem Konstruktionscharakter des Subjektiven, davon, dass Gedanken, Fantasien, Bilder, Ideen, Konstruktionen sind, die mit der Realität überhaupt nicht übereinstimmen müssen, sondern sie verstehen Gedanken immer als Realitäten. Wenn man jetzt so ein Kind fragt, wo ist denn der Traum? Wo ist jetzt der Traum? Dann sagt das Kind oft, ja, ich bin im Traum, oder der Traum, der steht hier so vor mir, als ein Bild, das ich sehe, am Bettrand, hier in etwa dieser Entfernung. Also es glaubt dann noch, den Traum gewissermaßen als eine Gestalt vor sich zu sehen, so wie den Teufel am Bettrand. Und wenn man jetzt schaut, wie die alten Völker Träume lokalisiert haben, findet man bei den alten Griechen genau dasselbe. Also die alten Griechen haben auch gesagt, wenn ich also träume, dann besuche ich jemanden, bin ich auf einer Reise in der Welt, von der ich träume, und gleichzeitig ist aber der Traum vor mir stehend am Bettrand. Das heißt, man findet genau dieselben Lokalisierungen und genau dieselben Charakterisierung von Träumen bei diesen alten Völkern. Und die Schritte, die das Bewusstsein gehen muss, sind klar. Zunächst mal muss man erkennen, dass der Traum irreal ist. Eben nur ein Produkt der Einbildungskraft ist. Da muss man erkennen, dass der Traum immateriell ist. Das heißt, dass er überhaupt kein reales Geschehen repräsentiert, sondern Schall und Rauch ist. Da muss man erkennen, dass der Traum im Kopf lokalisiert ist und nicht da, wo ich träume. Also nicht da, wo der Traum, wo das Traumgeschehen sich abspielt. Ich muss also erkennen, dass der Traum im Kopf ist. Das sind also verschiedene Schritte, die ein Bewusstsein durchlaufen muss, um zu erkennen, dass Träume rein subjektiver Natur sind. Und das bedeutet, das menschliche Bewusstsein muss diese Phase des Erkenntnisrealismus überwinden, muss diese Phase der mystischen Partizipation überwinden, muss diese Phase des naiven Denkens überwinden. Das heißt, erst wenn das Denken reflexiv wird, erst wenn das Denken abstrakt wird, kann man erkennen, dass Träume subjektiv sind. Wenn das menschliche Denken noch nicht abstrakt ist, wenn das menschliche Denken noch nicht reflexiv ist, sondern wenn das menschliche Denken gewissermaßen konfundiert ist mit dem Gedachten, wenn das menschliche Denken also noch irrtümlich und naiv bleibt, dann haben wir dieses realistische Traumgeschehen, diese realistische Trauminterpretation. So, wir haben jetzt in den letzten 5 Sitzungen, einschließlich heute, also verschiedene grundlegende Aspekte des Weltbildes vorindustrieller Völker kennengelernt. Wir wollen jetzt in den nächsten 3 Sitzungen uns mal damit beschäftigen, wie man die Entstehung und Entwicklung und die Struktur dieser kognitiven Konzepte, dieser Weltbilder psychologisch, wissenschaftlich erklären kann. Das machen wir dann also in den nächsten 3 Sitzungen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.